Till, das war geil. Wer hat das letzte Lied? So habe ich das noch nie gesungen. Mit dir, Maria, singen wir von Gottes Heil in unserer Zeit. Uns trägt die Hoffnung, die du trugst. Es kommt der Tag, der uns befreit. Hier strahlt dein Licht durch jede Nacht. Ich preise Gott, Magnificat. Das hat der Chor als erstes gesungen. Seht auf, erhebt eure Häupter, weil sich unsere Erlösung naht. Gott, ich danke dir, dass du hier bist in diesem Raum. Dass du schon gekommen bist, vor 2000 Jahren immer wieder kommst. Und nichts sehnlicher möchtest, als in unserem Herzen Heimat zu finden. Und so laden wir dich ein, dass du, guter Heiliger Geist, heute zu uns sprichst. Lade dich ein, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir von deiner Hoffnung angesteckt werden, wie Maria. Und dass wir diesen Gottesdienst anders verlassen, als wir gekommen sind, weil wir dir begegnet sind. Amen. Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Türkei, Griechenland, Balkanroute, Paris, Brüssel, Hannover, Kalifornien. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Blickst du noch durch bei dem Chaos in unserer Welt heutzutage? Deutschland zieht am Freitag in den Krieg und keiner von uns kriegt es so richtig mit. Unübersichtlichkeit und Überforderung aller Orten. Keiner hat mehr den Überblick und schon gar nicht den Durchblick. Deutschland, ja, wir wollen den Flüchtlingen helfen. Wir ahnen aber auch, dass wir nicht alle 60 Millionen Flüchtlinge der Welt aufnehmen können in unserem Land. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in diesem Advent fällt es schwer, die Hoffnung am Leben zu erhalten. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Das klingt angesichts dieser Welt zynisch. Wie ein Vers aus der guten alten Zeit, wo alles mal besser war. Aber damals war es kein Stück besser. Kein Stück besser. Der Lukasbrief, aus dem dieser Vers stammt, entsteht in einer Zeit, in der für die junge christliche Gemeinde die Spannung zunehmen. Der äußere Druck wächst. Von Bedrängnis und Anfechtung ist immer wieder die Rede. Christsein war nicht nur unbequem, es war in manchen Gegenden sogar gefährlich, lebensgefährlich, wie heute im Irak oder in Syrien. Ich lese ein paar Verse aus diesem Kapitel vor und entdeckt selbst, wie sehr diese 2000 Jahre alten Verse genau unser Heute beschreiben. Wir können mitlesen. Nationen werden Nationen bekämpfen und Machthaber werden immer wieder gegen Machthaber antreten. An den verschiedenen Orten wird es verheerende Erdbeben geben, Nepal. Und ebenso große Hungersnöte und Seuchen, Ebola. Manchmal werdet ihr denken, der ganze Himmel würde auf euch herunterfallen.
Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht.
Doch bevor das alles in verstärkte Masse passiert, werden sie euch verfolgen, verhaften und vor Gerichte und in die Gefängnisse schleppen. Das werden sie tun, weil ihr, Christen, zu mir gehört. Einige von euch wird man umbringen, denn der Hass gegen euch ist unbeschreiblich, weil ihr zu mir gehört, Christen im Irak und in Nordkorea.
Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht.
Wenn ihr in dieser Zeit in Judäa lebt, dann flieht in die Berge. Wenn ihr in der Stadt wohnt, verlasst sie so schnell wie möglich. Wenn ihr draußen auf dem Felde seid, geht nicht erst nach Hause, um euren Mantel zu holen. Schwangere und stillende Mütter wird es besonders hart treffen, jetzt auf der Balkanroute. Die Ereignisse werden wie ein Zorngericht über die Stadt hereinbrechen und unter den Bewohnern eine unvorstellbare Not verursachen, Fassbomben in Syrien. Die Menschen werden wie Tiere geschlachtet oder in Gefangenschaft abgeführt, barbarische Hinrichtungen durch den IS.
Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht.
Dann aber werden Zeichen an Sonne, Mond und Sternen erscheinen, die die Völker auf der Erde in Panik versetzen. Das Meer wird regelrecht kochen und seine Wellen werden bedrohliche Höhen erreichen. 2 Grad Erderwärmung. Viele Menschen werden jedoch schon beim bloßen Gedanken an das Kommende vor lauter Angst sterben. Zu ungeheuer wird die Erschütterung der Erde und des ganzen Universums sein. Wenn ihr die ersten Anzeichen davon mitbekommt, dann...
Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht.
Die Gemeinde damals war in genau den gleichen Ungewissheiten wie wir heute. Die gleichen Sorgen, die gleichen Nöte. Und mitten in dieses Chaos hinein, mitten in diesen Tumult und in diese Ungewissheit, sagt Jesus diesen Vers: Steht auf, seht auf, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und doch, trotz aller Parallelen zwischen damals und heute, unterscheidet sich die Gemeinde, die erste Gemeinde damals, von unserer Gemeinde an einem sehr wesentlichen Punkt. Die erste Kirche kannte keine Adventszeit. Sie feierte keinen Advent. Die Tradition der Adventssonntage hat sich erst im 7. Jahrhundert etabliert. Die ersten Christen feierten keinen Advent 4 Wochen im Jahr. Sie lebten im Advent 56 Wochen des Jahres. Die ersten Christen feierten keinen Advent 4 Wochen im Jahr. Sie lebten im Advent 56 Wochen des Jahres. Muss ich doch mal nachfragen, das war schon in der letzten Predigt. Seit wann haben wir denn 56 Wochen im Jahr? Haben wir nicht? Wie viele haben wir? 52? Naja, plus den 4 Adventssonntagen. Okay, sind wir bei 52. Danke für die Nachfrage. Ihr hört noch zu. Also zumindest der Till hört noch zu. Es macht einen Riesenunterschied. Einen Riesenunterschied, ob du den Advent feierst oder ob du im Advent lebst. Die Kirche damals, ihre ganze Existenz war geprägt davon, dass sie auf das Kommen von Gottes Reich ausgerichtet war. Daraus bezog sie ihre Kraft. Gottes Kommen ist nah. Gott bricht sich an, bricht sich Bahn. Gottes Morgen, der neue Tag, graut schon. Die Vögel fangen schon zaghaft an zu singen. Das Morgenrot ist schon zu erahnen. Die Dunkelheit damals und heute ist dieselbe. Nur die Christen damals haben es ganz anders interpretiert als wir heute. Diese Dunkelheit war für sie die Dunkelheit vor der Morgendämmerung und nicht die Dunkelheit des vergehenden Tages. Sie lebten in der Gewissheit, dass das Licht, das Gott unaufhaltsam auf sie zukommt und nicht, dass Gott und sein Licht unaufhaltsam untergeht. Und so ist die Frage, die dieser Text heute dir stellt, dir ganz persönlich stellt, ist: Lebe auch ich ein adventliches Christsein oder lebe ich ein abendliches Christsein? Lebe ich ein adventliches Christsein oder lebe ich ein abendliches Christsein? Geht mein Glaube davon aus, dass der Abend kommt, dass es immer dunkler und düsterer wird in dieser Welt und in meinem Leben? Oder geht mein Glaube davon aus, dass der Morgen anbricht, dass das Licht der Dunkelheit die Dunkelheit besiegen wird, dass die Sonne aufgehen wird und die Kälte und die Düsternis des Nachts vertreiben wird? Lebe ich in der Abenddämmerung oder lebe ich in der Morgendämmerung? Was bestimmt mein Denken? Was bestimmt mein Hoffen? Was bestimmt mein Glauben? Trauere ich den vergangenen Jahren nach, auch ganz persönlich, traue ich meinen vergangenen Jahren nach, der guten alten Zeit der ersten Liebe meines Glaubens vielleicht? Oder gehe ich davon aus, dass die besten Jahre meines persönlichen Glaubenslebens noch vor mir sind? Egal, wie lange ich schon Christ bin, egal, wie alt ich bin, die besten Jahre kommen auf mich zu. Gehe ich davon aus, dass die Kirche in unserem Land die besten Jahre schon lange hinter sich hat? Oder dass die besten Jahre noch vor sich hat, weil Gottes Herrschaft dabei ist, sich Bahn zu brechen? Lebe ich einen abendlichen Glauben oder lebe ich einen adventlichen Glauben? Höre ich in der Bibel: Duckt euch und senkt eure Köpfe, weil sich unser Ende naht? Oder höre ich: Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht? Glaube ich, dass die Zukunft nichts anderes ist als das Ergebnis meiner Leistungen oder auch meines Versagens, dass meine Zukunft also nur von meiner Vergangenheit abhängt, nichts anderes ist als die Hochrechnung meiner Gegenwart? Oder lebe ich der Zukunft Gottes entgegen? Warte ich leidenschaftlich darauf, dass Gott sich Bahn setzen wird in dieser Welt, Bahn brechen wird in dieser Welt, voller Hoffnung und daher mit erhobenen Häuptern? Nein, es geht nicht darum, dass wir unsere Augen verschließen vor der Realität der Dunkelheit, der Kälte und der Chaos unserer Tage. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, sich eine rosarote, fromme Brille anzuziehen. Und alles und über alles das fromme Tuch, das es ist alles gut, Illusionen zu ziehen. Nein, es ist dunkel. Es ist kalt da draußen, es ist grausam, es ist beängstigend. Aber ist es die Dunkelheit des Abendgrauens oder ist es die Dunkelheit der Morgendämmerung? Weil sich unsere Erlösung naht. Gott selbst ist dabei, etwas Neues zu schaffen. Ja, Gott ist selbst im Anbruch. Ahnt ihr schon den Silberstreifen am Horizont? Sehen tun wir nicht. Ahnt ihr ihn? Und so ist die Frage, die dieser Text dir heute stellt, ist: Bist du ein adventlicher Christ oder ein abendlicher Christ? Beantworte diese Frage für dich. Ist mein Glaube, meine Lebenseinstellung, meine Weltsicht vom Advent bestimmt oder vom Abend? Ist mein Glaube, ist meine Lebenseinstellung, ist meine Weltsicht vom Advent bestimmt oder vom Abend? Sind wir eine adventlich gestimmte Gemeinde, die im Morgengrauen lebt und wer weiß, der Tag kommt? Oder sind wir eine Abenddämmerung-Gemeinde, die weiß, dass die Nacht kommt und es dunkel wird? Was ist deine Antwort? Wir als Gemeindeleitung haben uns entschieden. Wir wollen eine adventliche Gemeinde sein und als adventliche Gemeinde leben, planen und hoffen. Die Vision 2030, die Glaubensziele 2030, das habt ihr vielleicht schon gemerkt, ist erfüllt von der Hoffnung des Advents. Nein, wir wissen, es wird kein Spaziergang. Es ist dunkel draußen, es ist kalt und beängstigend in der Welt. Die Umsetzung dieser Vision wird uns als Gemeinde ganz viel abverlangen. Es wird kein Spaziergang, aber es wird ein Abenteuer. Das Wort Advent steckt ja auch in dem englischen Wort Adventure drin, wie uns Jay letzte Woche in seiner genialen Predigt beigebracht hat. Advent heißt Adventure, Abenteuer. Wir als Andreas-Gemeinde, als die Leitung haben entschieden, wir wollen im Advent leben. Wir wollen so hoffen, so lieben, so glauben. Und so glauben wir als Gemeindeleitung, dass unsere Gemeinde bis 2030 zu einer Heimat für alle Generationen und Nationen wird. Ich, sagt Gott, ich kehre nach Eschborn zurück und werde wieder in Niederhöchstadt wohnen. Die Alten werden wieder auf den Plätzen Jerusalems sitzen, jeder mit seinem Stock in der Hand auf dem Majoranplatz, weil er ein hohes Alter erreicht hat. Und die Plätze der Stadt werden auch voller Jungen und Mädchen sein, die dort spielen. Ich sage euch, auch wenn euch dieser Gedanke unvorstellbar vorkommt, muss er dann für mich ebenfalls unvorstellbar sein. Das sagt Gott mitten in die Gefangenschaft, mitten nach Babylon hinein, wo das Volk Israel nichts gesehen hat von einem anbrechenden Tag. Da sagt Gott diese Verheißung hinein. Dieser Bibelvers aus Sacharja 8 wurde uns vor mehreren Jahren geschenkt. Es war eine Kirchenvorstandsklausur, die geprägt war vor Unsicherheit. Klaus Douglas' Weggang hat seine Spuren hinterlassen. Wird diese Gemeinde auch ohne ihn, der sie 20 Jahre lang geprägt hat, weiterwachsen? Trauen wir uns die Zukunft zu? Sollten wir den Gedanken eines Neubaus werfen oder diesen Gedanken weiterverfolgen? Mitten in einer Gebetszeit, in der wir bewusst auf Gott hören wollten, meldete sich zögerlich Gerhard Weidmann, einer aus dem Kirchenvorstand, und sagte sehr zögerlich, dass er diese Worte von Gott für unsere Gemeinde bekommen hat. Ich, Gott, kehre nach Eschborn zurück und werde wieder in Niederhöchstadt wohnen. Die Alten werden wieder auf den Majoranplatz sitzen, jeder mit seinem Stock in der Hand, weil er ein hohes Alter erreicht hat. Und der Majoranplatz und andere Plätze werden auch voller Jungen und Mädchen sein, die dort spielen. Ich sage euch, auch wenn euch dieser Gedanke unvorstellbar vorkommt, muss er dann ebenfalls für mich unvorstellbar sein? Stell dir vor, das wird 2030 Wirklichkeit. Stell dir das einfach mal vor. Stell dir vor, dass wir ein offenes Haus werden für alle Generationen und Nationen, auch für die Jugendlichen, die ihre Flaschen zerbrochen nachts immer hier auf dem Platz lassen. Sind wir auch für die Heimat? Stell dir vor, dass sich unsere Gemeinde einladend zum Montgeron-Platz hin öffnet, mit einem großen, hellen, freundlichen Foyer, einem Lesecafé und gemütlichen Sitzgelegenheiten. Man möchte einfach da sein, weil man sich wohlfühlt. Stell dir vor, dass sich in diesem Foyer und auf dem von den Autos befreiten und schön gestalteten Montgeron-Platz Menschen einfach gerne verweilen und ihre Zeit gemeinsam verbringen, jung und alt. Stell dir vor, dass hier alle Generationen zusammentreffen und ihr Leben miteinander teilen. Rentner, die eine Fahrradwerkstatt mit den Kindern aufbauen, um mit Kindern gemeinsam diese Fahrräder zu reparieren. Omas, die Kinder im Schaukelstuhl vorlesen. Stell dir vor, dass Niederhöchstadt die Angebote des Familienzentrums und des Demenzzentrums für jede Lebenslage annimmt. Nicht nur annimmt, sondern dass Menschen aus der Stadt heraus sagen, ich bringe mich da ein. Ich setze mich dafür ein, dass Niederhöchstadt ein schöner Ort wird, wo man gerne wohnt. Stell dir vor, dass jeder sich willkommen fühlt, so wie er ist. Dass Gottesdienste und Angebote in anderen Sprachen helfen, dass auch andere Nationen sich hier wohlfühlen, dass wir unsere Gottesdienste übersetzen in Arabisch, in Englisch, in Französisch, in andere Sprachen. Dass es anderssprachige Gottesdienste in diesen Räumlichkeiten geben wird. Und jetzt hört bitte ganz genau zu. Stell dir vor, dass gerade in den Flüchtlingen und Asylanten dieser Tage Gott zu uns kommt. Stell dir vor, dass gerade in den Flüchtlingen und den Asylanten dieser Tage Gott zu uns kommt. Dass wir erleben, was die Bibel sagt, dass wir Engel beherbergt haben, als wir die Fremden bei uns aufgenommen haben. Ist das nicht ein irrer Gedanke? Gerade in den Flüchtlingen und in den Fremden kommt Gott zu uns. Deswegen feiern wir Advent. Adventlich glauben heißt, in diesen Menschen nicht nur eine Riesenaufgabe für unsere Gesellschaft zu sehen, sondern ein Gottesgeschenk, weil Gott in diesen Menschen und mit diesen Menschen zu uns kommt. Öffnen wir unsere Gemeinde, öffnen wir unsere Stadt, öffnen wir unsere Häuser für Gott, der in den Fremden zu uns kommt. Wir haben als Gemeindeleitung entschieden, dass wir gerne eine adventliche Gemeinde werden wollen. Wie, wissen wir noch nicht. Es ist eure Aufgabe, das zu formulieren. Aber wir wissen, dass wir das werden wollen. Eine Gemeinde, die nicht die Augen verschließt vor der Dunkelheit und der Kälte der Nacht, in der wir uns befinden. Die aber mit dem Anbruch des Morgens rechnet. Die leidenschaftlich hofft und glaubt und liebt, weil sie weiß, dass Gottes Tag kommt. Dass die besten Tage unseres persönlichen Glaubens, dass die besten Tage deines persönlichen Glaubens noch vor dir liegen und nicht hinter dir. Dass die besten Tage der Andreasgemeinde noch vor uns liegen, nicht hinter uns. Dass die besten Tage der Kirche in Deutschland noch vor uns liegen und nicht hinter uns. Und weil dass die besten Tage des Reiches Gottes auf dieser Welt noch vor uns liegen, nicht hinter uns. Weil wir so gut sind? Weil Gott kommt. Weil Jesus kommt. Und weil er sein Recht durchsetzen wird. Und so haben wir in dieser Advent-Hoffnung diese Wachsen 2030 Ziele formuliert. Und wollen leidenschaftlich beten, hoffen, glauben, einladen, dass diese Wunder geschehen unter uns. Und die Frage, die sich an dich stellt und jeden von euch ist, wo ist dein Platz in dem Ganzen? Was ist deine Aufgabe in diesem anbrechenden Gottesreich? Egal ob in der Andreasgemeinde, in anderen Gemeinden, in dieser Welt, wo ist dein Platz in diesem anbrechenden Gottesreich? Und willst du deinen Platz einnehmen? Und wenn die Andreasgemeinde dein Zuhause ist, willst du Schrittmacher werden für Gottes neues Reich, das gerade anbricht unter uns. Und die Adventhoffnung, die größer ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.